Ja, herzlich willkommen zu den Lernsystemen. Eigentlich geht es ja heute um ein neues und eigentlich auch sehr interessantes Thema, finde ich, was so wirklich in den Kern der Vorlesung reingeht, nämlich wirklich Lernen und Multimedia, sozusagen die Psychologie und Multimedia zusammenzubringen. Allerdings habe ich von der letzten Vorlesung noch so einen kleinen Rest von Folien, über den ich nichts gesagt habe. Das möchte ich gern noch nachholen, aber ganz kurz. Das Thema ist so ein bisschen schwer einzuordnen in die anderen Lerntheorien, die wir so hatten, nämlich hypermediales Lernen oder auch manchmal mit dem schönen Abkürzung auf Deutsch, WBT oder auf Englisch auch, Web-Based Training bezeichnet. Also Lernanwendungen, die letztlich auf Hypermedia basieren, also auf im Wesentlichen heutzutage dem Web, wobei man sehen muss, dass Hypermedia eigentlich älter ist als Web, das heißt, irgendwelche Seiten, die miteinander verbunden sind, die jeweils eine Funktionseinheit haben, wo ich durch Auswahl eines Links dann mir eine andere Informationseinheit anzeigen kann und nicht sequenziell durch den Text durchgehe, sondern einfach ein Netz von Informationen habe, in dem ich frei navigieren kann. Das gibt es schon deutlich vor dem World Wide Web. Das ist so, die erste ist wohl bei wieder mal Xerox Park Research, also Palo Alto Research Center von Xerox, 85 des Notecards gewesen und die Idee kommerziell umgesetzt, das erste Mal Hypercard. Und tatsächlich ist auf der Basis dieser Systeme auch schon eine ganze Menge an Lernanwendungen gebaut worden. Es gibt auch oder gab eine ganze Zeit lang auch wirklich Autorensysteme speziell für Lernanwendungen, die genau auf dem Hypermedia-System basiert haben, zum Beispiel das Toolbook. Die Idee ist da schon auch, dass der Lernende sozusagen selbst gesteuert ist, dass der also vor einem großen Pool an Informationen sitzt und sich frei dadurch bewegen kann. Also wir haben damit da schon eine Idee drin, die letztlich dem entspricht, dass wir sagen, der Lernende muss sich seinen Lernprozess selber sozusagen gestalten. Wir haben auch eine gewisse Adaptivität drin, weil jeder sich seinen Weg durch dieses Netz von Informationen bilden kann. Und von der Historie her, wir sind ja da in einem historischen Kapitel, ist es so, dass das eben anfangs, als Hypermedia aufkam, ein gewisses großes Interesse gefunden hat, dann aber doch ein bisschen eher in Vergessenheit geraten ist und gerade in letzter Zeit eigentlich mit dem Aufkommen wirklich sehr großer, frei zugänglicher Informationssammlungen im Web, wie zum Beispiel der berühmten Wikipedia, jetzt auf einmal wieder sehr interessant wird. Weil natürlich die Frage ist tatsächlich, kann man nicht für viele Dinge, die man im Alltag sozusagen an Wissen braucht, on demand lernen, indem man sich genau je nach aktueller Bedürfnislage eben die Information dort rausholt. Und Wikipedia hat da schon einen ganz deutlichen Schritt vorwärts gebracht, denke ich. Es wird wahrscheinlich jedem von uns so gehen, dass wenn man irgendeinen historischen Zusammenhang oder irgendwie die Funktionsweise von irgendeinem technischen Gerät oder so zunächst mal nicht kennt, dass es dann sehr praktisch ist, dort nachzuschlagen und dass dort ja dann auch sozusagen weitere Lernressourcen verknüpft sind oft. Da gibt es Illustrationen, da gibt es manchmal irgendwie Animationen, vielleicht sogar einen Verweis auf irgendwelche E-Learning-Seiten. Das heißt, es ist durchaus hochaktuell mit Hypermedia zu lernen und deswegen ist es durchaus auch interessant anzuschauen, was in der Literatur so darüber gearbeitet worden ist. Die Ergebnisse, die da zitiert sind, die sind schon ein bisschen älter natürlich. Eben wie gesagt, weil es das Phänomen Hypermedia seit 85 gibt. Ich habe jetzt nur mal die problematischen Dinge dabei aufgelistet, die man in der Literatur findet. Also eine Sache ist einfach, Hypermedia sind im Prinzip auf Bildschirme, Computerbildschirme ausgerichtet. Das ist einfach das Grundprinzip. Und die sind einfach von der Präsentation, die sie den Menschen bieten, zunächst mal unnatürlich. Das geht mit dem Formfaktor an, dass das die Geräte eben doch noch auch bei modernen Laptops und so relativ schwer und unhandlich sind, dass man sich nicht irgendwo hinsetzen kann, wo man sich gern hinsetzen will, sondern da Einschränkungen hat. Und hängt ganz stark damit zusammen, dass die Auflösung beschränkt ist, dass es zum Beispiel bei strahlendem Sonnenlicht Kontrastprobleme gibt. Ich kann das also nicht irgendwo machen, wo ich Sonneneinstrahlung habe. Also es ist sehr unnatürlich für viele Leser und es gibt auch wirklich Studien, dass Lesen am Bildschirm einfach anstrengender ist als Lesen auf Papier. Das kann sich dramatisch ändern, ist auch klar, weil die Technologie dort fortschreitet und mit der E-Ink, der hochkontrastreichen Möglichkeit, Schwarz-Weiß-Bilder anzuzeigen, indem man in so einer Flüssigkeit gefärbte Kugeln dreht, die jetzt wirklich auf den Massenmarkt eigentlich strömt. Man sieht ja diese E-Book-Reader, die von verschiedenen Anbietern angeboten werden. Da ist es durchaus möglich, dass sich das deutlich ändert, weil das sind ja dann sehr kleine, flache, leichte Lesegeräte, die ich mir eben auch auf die Couch mitnehmen kann. Was zu Hypermedia direkt gehört noch an Problemen ist, dass wir natürlich als Leser mehr tun müssen, als bloß sequenziellen Text zu lesen. Wir müssen permanent Entscheidungen treffen, wie es weitergeht, was auch eine gewisse Unsicherheit sozusagen impliziert, weil zunächst mal, wenn ich eben einen Text überhaupt nicht kenne und den Hintergrund überhaupt nicht kenne, dann ist es für mich oft eben eine gewisse Überforderung, jetzt zu entscheiden, wenn da die Frage ist, soll ich jetzt zum Beispiel vertiefend weitergehen oder einfach auf die nächste Lerneinheit gehen, oder wenn die Frage ist, soll ich jetzt eigentlich mit das Detailmaterial, das zu einem Begriff noch angeboten wird, soll ich da reingehen? Da bin ich mir nicht so ganz sicher, habe ich also nicht die Wissensbasis eigentlich selbst, um wirklich entspannt entscheiden zu können, ja, das mache ich jetzt. Also fühle mich da so ein bisschen verunsichert. Und da gibt es auch Studien, dass tatsächlich, wenn man den gleichen Text nicht als Hypertext oder als in Scheibchen sozusagen aufgeteilten Hypertext präsentiert, das Verständnis des Textes durchaus leidet zunächst mal, vermutlich, also durch den Hypertext. Vermutlich eben durch diese zusätzliche kognitive Last, die auf die Leser kommt. Was dazu gehört natürlich, ist auch so ein gewisses Lernen im Umgang mit diesem Medium. Das heißt, wenn man jemand sozusagen anlernt, wie er mit solchen Web-Tutorials umgeht und ihm sozusagen auch ein bisschen die Vertrauen sozusagen dahin vermittelt, dass er eben bei geeigneten Navigationsstrukturen, wenn er eine Entscheidung getroffen hat, auch wieder zurückkommt und dann dementsprechend wesentlich entspannter seine Entscheidungen trifft. Also wenn man jemanden in der Hinsicht trainiert, dann gibt es zumindest Papiere, die behaupten, dass dann insbesondere in der Transferleistung eine deutliche Verbesserung ist. Und das ist vielleicht ja auch die Situation, die wir eigentlich alle haben, wenn wir jetzt mit Wikipedia arbeiten, weil wir eben gewöhnt sind, mit dem Web umzugehen, da vollkommen leger mit umgehen und dementsprechend mit diesem Werkzeug eben auch sehr sinnvoll umgehen. Während andere, die eben das bloß irgendwie einmal in der Woche machen oder so, oder vielleicht einmal im Monat, deutliche Probleme haben. Dann ist es so, dass Hypermedia natürlich eine leichte Tendenz hat, unstrukturiert zu sein. Auch die Wikipedia zum Beispiel ist relativ schlecht strukturiert. Während Lernende zunächst mal ganz dankbar sind, wenn Stoff eine klare Struktur hat. Also denken Sie an irgendwelche Vorlesungen, da gibt es welche, die sind irgendwie nicht so richtig strukturiert, da wird immer irgendwas manchmal doch auch Interessantes erzählt, aber man weiß nicht recht, wo gehört das eigentlich hin. Das ist schwieriger zu lernen, als wenn da eine klare Gliederung da ist und jetzt mal gesagt wird, in dem Kapitel sind wir und da gibt es vielleicht noch Querbeziehungen zu dem anderen Kapitel. Also das ist für Anfänger zumindest ein bisschen eine kritische Sache, wobei man das natürlich bei Hypermedia auch machen kann. Man kann ja eben spezielle Webseiten betreiben, die nun strukturierter aufgebaut sind. Das Ganze kann man auch ein bisschen vorteilhaft sehen. Also wenn weniger Struktur da ist, wird natürlich auch die Eigeninitiative stärker gefördert. Das ist auch ganz klar, dass man sich sozusagen seine eigene Struktur aufbaut. Ja, ein Problem, das ganz generell zu Hypermedia gehört und natürlich bei Hypermedia Learning genauso auftritt, ist das, wo ich jetzt glaube, die richtige Quelle gefunden zu haben. Der erste, der das gesagt hat, heißt Conklin 1987. Dieses Lost in Hyperspace, dass ich irgendwo in einem Raum sozusagen schwebe, in dem es ganz viele Informationen gibt, das weiß ich genau, aber ich bin mir nicht darüber im Klaren, wo in dem Raum jetzt eigentlich ich bin, wo ich hingehen müsste, um an die interessanten Stellen zu kommen. Das heißt, man schwebt so in einem unstrukturierten Raum, damit hat das schon auch zu tun, und hat eigentlich keine richtige Orientierung. oder dieses sogenannte Schlüssellochphänomen ist das Gleiche, dass man so ein bisschen eigentlich, dass man sozusagen einen sehr eingeschränkten Blick hat. Man sieht immer irgendwie einen Ausschnitt der Welt, aber es fehlt einem sozusagen das Gesamtkonzept, wo das alles reingehört. Und das ist mit Sicherheit so, dass das bei Hypermedia ein ganz wesentliches Problem darstellt. Ja, wie gesagt, jetzt direkt zu den klassischen Lerntheorien zuordnen kann man es nicht so recht. Drum jetzt auch ein bisschen inhaltlich dieser Stoff abgetrennt gewesen. Aber es sind natürlich auch Lernsysteme, die man betrachten muss. Aber jetzt habe ich Ihnen versprochen, ein ganz anderes Thema anzufangen. Und zwar ist das ein, finde ich, sehr spannendes Thema, nämlich empirische Untersuchungen zum multimedialen Lernen. Ehrlich gesagt wundert es mich total, dass es dazu so wenig Material gibt. Also es gibt jetzt seit ungefähr 2001 gibt's tatsächlich brauchbare Bücher dazu. Also zwei davon habe ich aufgeschrieben, wobei man gleich sieht, es ist im Prinzip der gleiche Autor, der das alles vorantreibt. Also hier stehen Artikel von diesem Richard Meyer in seinem Buch von 2001. Und dieses Handbook of Multimedia Learning von 2005, da ist der Richard Meyer der Herausgeber. Und die Artikel sind zum allergrößten Teil, nicht alle, aber doch zum größten Teil auch an seinen eigenen Arbeiten und den Arbeiten seiner Doktoranden orientiert. Also, was ich jetzt präsentiere, ist leider alles relativ stark auf diese eine Person, von dem habe ich jetzt mal auch ein Foto mitgebracht, auf diese eine Person und ihre Arbeit konzentriert. Es ist komisch wirklich, weil es ein Thema ist, das eigentlich viel größeres Interesse haben müsste. Andererseits muss man sagen, dass die Gruppe von dem Richard Meyer eben auch extrem produktiv ist und auch Gott sei Dank da eine ganze Menge Material schon geliefert hat, die uns was hilft. Also ich werde das über zwei Vorlesungen ausbreiten, den Stoff, und natürlich mit den Grundlagen anfangen. Also wie gesagt, der Richard Meyer ist ein Psychologe, der sich mit Lernen unter Multimedia-Bedingungen befasst hat. Und dementsprechend muss man natürlich zuerst mal auch sozusagen die Begrifflichkeit reingehen, wie der den Lernprozess sich vorstellt. Der hat ein relativ übersichtliches, kognitives Modell fürs Multimedia-Lernen entwickelt. Das werden wir uns ausführlich anschauen. Und erfreulicherweise hat er eben nicht bloß ein Modell entwickelt, mit dem er behauptet, dann dieses oder jenes ist gut und dieses und jenes ist schlecht, aufgrund meines Modells, sondern er versucht, diese Dinge auch zu beweisen. Und es gibt also eine Vielzahl von Studien, empirischen Studien, wo wirklich versucht wird, diese Prinzipien, die dann dadurch abgeleitet werden, wirklich zu belegen, indem man also wirklich Testgruppen eben Stoff lernen lässt und schaut sozusagen, wie gut sie das gelernt haben. Da sage ich ein bisschen was generell über empirische Untersuchungen. Das ist ein Thema, mit dem man sich sowieso als Medieninformatiker ein bisschen auseinandersetzen sollte. Und dann gehe ich der Reihe nach diese Prinzipien durch. Ich denke, dass heute eben bloß diese ersten drei Prinzipien eine Rolle spielen werden und die Liste dieser Prinzipien wird dann eben in der nächsten Vorlesung fortgesetzt. Das ist also der Plan. Ja, wenn man jetzt diesen Richard Meyer so sich näher anschaut und sich einliest in das, was der geschrieben hat, dann gibt es da auch eine ganze Menge so grundlegende Überlegungen, die ich eigentlich ganz interessant finde, was der so zusammengetragen hat, so in den Vorworten seiner Bücher zum Beispiel. Also zwei Zitate möchte ich Ihnen sozusagen spendieren. Das eine ist schon richtig schön alt, von Edison, 1922. Und der sagt, dass natürlich, nachdem man Kinematographen erfunden hat, dass das Kino, also das Bewegtbild, ganz bestimmt das Erziehungssystem revolutionieren wird. Und in wenigen Jahren, von 1922 aus gesehen, wird das mehr oder minder die Lehrbücher ersetzen. Das ist ein ganz typisches Phänomen. Das haben wir eben mit Multimedia inzwischen auch wieder gehabt und haben es eigentlich zum Teil immer noch. Dass es immer wieder heißt, da ist ein neues Medium und das neue Medium ist so stark, dass wir es eben in der Lehre einsetzen wollen und dass es eben möglicherweise alles, was wir bisher in der Lehre gemacht haben, ersetzen wird. Also diesem Missverständnis sitzen die Menschen immer wieder auf und wir sind ja jetzt in der seltsamen Situation, dass quasi Schlag auf Schlag immer wieder neue Medien erfunden werden, dadurch durch die Digitalisierung, dass wir eine unglaubliche Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten haben, dadurch, dass wir eben Autos und Kühlschränke auch zu Medienbestandteilen machen können. Und auch da heißt es dann immer mal wieder, dass diese neuen Medien doch bestimmt alles revolutionieren werden. Die letzte Welle war das sogenannte Mobile Learning, wenn man die Lernanwendungen auf mobilen Endgeräten hat. Das Prinzip ist, glaube ich, immer das gleiche wie 1922. Noch ein Beispiel, 1945, William Levinson, das war die Zeit nach dem Krieg, als Rundfunk eben sich massiv verbreitet hatte und Fernsehen dann so langsam losging, aber der redet noch von klassischem Radio. Ja, ein Radioempfänger wird im Klassenzimmer so selbstverständlich sein wie eine Tafel. Man sieht sozusagen diesen Tunnelblick einfach auf die jeweilig aktuellen Medien der Zeit bezogen. Natürlich ist es so, dass das eine gewisse Zeit lang so war, also ist inzwischen nicht mehr so aktuell, aber als ich in die Grundschule gegangen bin, war es tatsächlich noch so, dass die sogenannten Schulfunksendungen eine ganz wesentliche Rolle gespielt haben, dass die auch ins Schulleben integriert waren. Die gibt es, glaube ich, auch immer noch irgendwie, da gibt's ja, das sind aber doch mehr ins Fernsehen verlagert worden. Also einfach Rundfunksendungen, die versuchen, ja, Lehreinheiten sozusagen zu vermitteln und die mit großem Aufwand produziert werden und damit vielleicht besseres Material präsentieren, als Lehrer das einzeln machen können. Auch da wieder sozusagen neues Medium, man hofft, dass mit dem neuen Medium alleine alles besser wird. Das ist so eine Grundannahme. Man hat sozusagen Medien, Technologie, in unserem Fall jetzt Computertechnologie, Multimedia-Technologie, und man hat Menschen. Und alle diese Ansätze, und da gibt es eine Vielzahl von weiteren Ansätzen, über das Fernsehen ist das natürlich auch gesagt worden, und wir haben auch ein Beispiel schon angeschaut in den 70er Jahren mit diesen großen E-Learning-Experimenten, Plato und Tikkit, die haben sozusagen alle diese Idee, wir haben eine neue Technologie und die wollen wir jetzt anwenden im Unterrichten. Es geht sozusagen, wenn man diese beiden Pole anschaut, immer von der Technologie aus und sagt, wie kann ich denn der lernenden Person das überstülpen? Wie kann ich die sozusagen noch irgendwie mit Technologie besser versorgen? Wobei das natürlich, wenn man genau hinschaut, eigentlich ein vollkommen unsinniger Ansatz ist. Also nicht vollkommen, aber doch nicht wirklich sehr sinnig jedenfalls. Also was wir eigentlich haben, ist ja jemand, der was lernen will. Das ist das Kernproblem. Und die Technologie, die kann vielleicht hilfreich sein, das ist schon möglich, aber wir wissen es wirklich a priori nicht. Das heißt, zunächst mal ist das Grundprinzip eigentlich viel vernünftiger, von dem Lernenden auszugehen, zu sagen, wie kann jemand lernen und Schritt für Schritt sozusagen zu untersuchen auch, welche Technologien könnten hilfreich sein und welche sind vielleicht eher hinderlich oder welche Art des Einsatzes von Technologien ist hilfreich und welche ist hinderlich. Und das ist also ein ganz generelles Problem sozusagen der Grundeinstellung, dass man so einen sogenannten benutzerzentrierten Ansatz anfängt, der zunächst mal ausgeht von den menschlichen Fähigkeiten, Dinge aufzunehmen, zu verstehen. Das ist auch in der Informatik was, wo wir eben, denke ich, ganz großen Nachholbedarf haben. Das gibt es in einem zweiten Gebiet genauso intensiv, vielleicht noch stärker. Das ist die Mensch-Maschine-Interaktion, die wir ja auch unterrichten und die, in denen vielleicht der ein oder andere von Ihnen auch schon in der Vorlesung war dazu. Da haben wir genau das gleiche Problem, dass Bedienschnittstellen für Systeme, speziell für Computersysteme, auch eigentlich von der Technologie getrieben gebaut werden. Aber derjenige, der es bedienen muss, ist ja eigentlich die entscheidende Schaltstelle dabei. Und von dem auszugehen und ernst zu nehmen, was die Psychologen dazu wissen oder mit psychologischen Hilfsmitteln zu arbeiten, methodischen Hilfsmitteln, ist was, wo in der Informatik noch Riesenlücken bestehen. Gott sei Dank verbessert sich das gerade in großen Schritten, aber es ist immer noch nicht so ausgeprägt. Ja, wenn man die Computer anschaut, was die tun können, was ist die Stärke von einem Computer? Die können ja eigentlich nicht wirklich viele Dinge, die beim Lernen helfen. Was sie können, ist halt Dinge zu automatisieren, Abläufe zu automatisieren, dass ich also bestimmte Routineaufgaben eben nicht mehr selber machen muss, was beim Lernen durchaus nicht von sich aus hilfreich sein muss. Also ganz im Gegenteil, ist ja oft so, dass man Dinge selber immer wieder wiederholt, dass das fürs Lernen eher besser ist. Und was Computer auch gut können, ist sozusagen etwas anzureichern, indem man zusätzliche Informationen sozusagen beibringt. Und das ist natürlich das, was insbesondere beim Multimedia-Lernen interessant ist, dass ich sozusagen die Information, die da präsentiert wird, eben erweitere um Bilder, Töne zum Beispiel. Und da sind wir jetzt mitten in der Fragestellung drin, die wir jetzt gleich anschauen werden. Noch ein kleiner Vorspann sozusagen. Wir haben ja die Lerntheorien angeschaut und da bewegen wir uns jetzt sozusagen als Grundannahme für alles, was wir weitermachen, auch eben sozusagen in einer eher konstruktiven Lerntheorie. Ja, die klassische, sagen wir vom Behaviorismus oder auch großen Teilen noch des kognitiven Ansatzes geprägte Sicht ist ja, der Lerner ist irgendeiner, der Information passiv aufnimmt, der Lehrende gibt die dem und Multimedia ist bloß so ein Instrument dazwischen. Worum es letztlich gehen soll und was sozusagen alle diese Ansätze unterstützen sollen, ist, dass der Lernende derjenige ist, der irgendwie versucht, sich seine sinnhaltigen Inhalte zu konstruieren, und der Lehrer kann eigentlich dem nur helfen, sozusagen ihn dorthin zu führen. Infolgedessen muss Multimedia eigentlich bloß Hilfe, Führung in diesem Verständnisprozess liefern. Ja, jetzt wollen wir in diese Theorie mal ein bisschen rein. Da gibt es ein paar Grundannahmen, die dieser Theorie zugrunde liegen, die in der Psychologie auch nicht unumstritten sind, aber die einfach jetzt ganz klar eben erklärt werden. Die muss man sozusagen zunächst mal akzeptieren, wenn man mit der Theorie weiter arbeiten will. Eine ganz wesentliche Grundannahme ist die Annahme von zwei Verarbeitungskanälen. Das heißt, wir als Menschen haben zwei ganz wesentlich unterschiedene Sinneswahrnehmungssysteme, die beim Lernen am allermeisten involviert sind. Wenn man jetzt von diesem, sagen wir, eher verkopften Wissen ausgeht, das ist natürlich, wenn man jetzt irgendwie Radfahren lernt oder so, kommen ganz andere Sinnesorgane ins Spiel, Gleichgewichtssinn und sowas. Aber wenn man jetzt von dem Wissen ausgeht, das eben meistens auch durch computerunterstütztes Lernen vermittelt wird, dann ist es halt der visuelle Sinn, das ist der Sehsinn, Bilder auf der einen Seite und der Hörsinn, Worte auf der anderen Seite. Das sieht man ganz deutlich einfach am Bau des Menschen, dass wir separate Sinnesorgane haben, die nennt man auch verschiedene Modalitäten, was durchaus umstritten ist, aber jetzt die Grundannahme eben dieser Theorie ist, dass das sozusagen diese zwei Kanäle sich in unserer weiteren Verarbeitungskette fortsetzen. Das heißt, dass es im Prinzip zwei Speicherformen gibt für Bilder und für Worte oder Begriffe. Die sind auch schon mal aufgetaucht in dieser Dual Coding Theory von Pavio. Da hießen die irgendwie Imagene und Logogene. Das ist also ein Prinzip, das schon ein paar Stellen diskutiert wurde. Und das wird hier zunächst mal angenommen. Allerdings werden wir gleich sehen, in der Variante, in der man auch durchaus gegenseitige Verknüpfungen zwischen diesen beiden Repräsentationen in Betracht zieht. Eine zweite Grundannahme, die allem dem hier zugrunde liegt, ist, dass wir Kapazitätsprobleme haben. Das heißt, es ist nicht so, dass wir in beiden Kanälen jetzt unbegrenzt einfach Informationen auf jemand einfließen lassen können und der nimmt die auf, sondern es gibt einfach eine Grenze an Informationen, die sozusagen über jeden der beiden Kanäle gehen kann. Also das berühmte Stichwort dabei ist Cognitive Overload, dass es irgendwo mal einen Punkt gibt, wo man sozusagen nichts mehr aufnehmen kann, wo man überflutet ist an Informationen. Das ist Ihnen mit Sicherheit schon oft so gegangen, wenn Sie gerade hier in der Uni in irgendwelchen Vorlesungen sitzen und hört nicht auf und es kommt immer, Sie sind eigentlich schon irgendwie abgefüttert und es kommt noch ein ganz neuer Begriff, noch eine neue Theorie, und das sollen wir jetzt auch noch verstehen. Und irgendwann sind das bloß noch Worte, die an einem vorbeirauschen, die nicht wirklich mehr hängen bleiben. In allen möglichen anderen Situationen auch, also bei Kinofilmen gibt es das zum Beispiel auch, dass irgendwann mal das so komplex wird, dass man trotz aller Bemühungen vielleicht den Handlungsstrang nicht mehr verfolgen kann. Das bedeutet, es gibt einfach für uns immer Grenzen, wo wir Dinge nicht mehr aufnehmen können. Die sind vielleicht individuell verschieden, ist von der Tagesform abhängig auch ein bisschen. Aber es gibt zumindest dieses Phänomen, dass da Grenzen in diesen Kanälen sind. Eine ganz klare Grenze, die man empirisch sehr gut belegen kann, ist, dass unser Kurzzeitgedächtnis, wie an vielen Stellen schon erwähnt, eben begrenzt ist auf 7 Einheiten, plus minus 2, sagt man da immer. Das heißt, wir können im Kurzzeitgedächtnis eben nur sehr begrenzt Dinge halten, die müssen dann abgeholt werden, sonst verfallen die quasi einfach wieder. Ja, und sozusagen eine Grundannahme, die auch dem Modell zugrunde liegt, ist, dass wir einen zentralen Steuerprozess haben. Dass es also irgendwo eine Gedächtnissteuerung gibt, die die Übergabe vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis oder das Abholen von Dingen aus dem Langzeitgedächtnis sozusagen steuert und dass die zuständig dafür ist, auch irgendwie Ressourcen zuzuweisen an die beiden Kanäle. Ja, die dritte Grundannahme, die war eigentlich auf der letzten Folie schon und die haben wir mit diesen verschiedenen Lerntheorien auch ausführlich angeschaut. Die Grundannahme generell für das Modell ist, die Lernenden versuchen aktiv das zu verarbeiten, zu organisieren und sind nicht jetzt sozusagen Aufnahme-Wiedergabe-Systeme. Ja, das ist dieses Modell, das wir jetzt dann an verschiedenen Stellen nochmal ganz ausführlich benutzen werden. Also wir haben ganz links hier sozusagen Dinge, die außerhalb des Menschen sind, die wirklich präsentiert werden, zum Beispiel in einer Multimedia-Präsentation. Alles, was sozusagen, dann kommen die Augen und die Ohren, die Sinnesorgane und alles, was rechts davon kommt, ist sozusagen ja, im Gehirn angesiedelt, wenn man es jetzt vereinfacht sagen will. Das sind alles kognitive Prozesse. Was da ist, ist natürlich nichts, was man findet jetzt, wenn man irgendwie das Gehirn aufschneidet und schaut, wo das jetzt wäre. Ja? Sondern es ist ein abstraktes Modell, das versucht sozusagen unsere Informationsverarbeitung beim Lernen, insbesondere unter Berücksichtigung eben von Multimedia, einfach mal zu organisieren und zu sagen, was sind da wesentliche Schritte dabei. Und letztlich seine Existenzberechtigung kriegt es dadurch, dass man eben bestimmte Effekte mit dieser Theorie, mit diesem Modell beschreiben, verstehen, sogar vorhersagen kann, die sich dann in empirischen Studien beweisen. Also gehen wir es mal im Detail durch. In der Multimedia-Präsentation betrachten wir vor allem eben zwei Arten von Information, weil uns eben diese zwei Systeme interessieren, nämlich Worte und Bilder. Die gehen wir noch ganz ausführlich ein, was das heißt und auch Beispiele noch für die Studien, was da an Worten und Bildern benutzt wurde. Und die Sinnesorgane ist klar, die Worte gehen vorwiegend zunächst mal über die Ohren und die Bilder gehen über die Augen. Also bei den Bildern über die Augen ist das unstrittig. Bei den Worten über die Ohren ist es natürlich sofort so, dass man sagt, Worte nehmen wir eigentlich auf zwei Kanälen wahr. Sie sehen ja die Worte einerseits hier an der Projektionsfläche, da nehmen sie als Bilder wahr und übersetzen die in Begriffe. Andererseits spreche ich hier, das heißt, sie hören Worte oder sie hören Radio oder sie hören den Ton zum Film und da kriegen sie das übers Ohr mit und übersetzen es auch in Begriffe. Das heißt, wir haben hier schon so ein interessantes Phänomen, dass die Worte sozusagen frei sind, über zwei verschiedene Kanäle aufgenommen zu werden. Und da sind auch Entwurfsentscheidungen für Multimedia-Präsentationen schon drin, weil ich mich natürlich entscheiden muss, will ich begriffliche Inhalte, will ich die nur akustisch präsentieren, will ich sie optisch präsentieren oder will ich sie über beides präsentieren? Und das sind genau die Fragen, um die es jetzt in der Folge auch gehen wird. Was ist da sozusagen die richtige Wahl? Ja, jetzt kommen wir in diese Coding-Seite sozusagen. Wir sind jetzt, wenn man die Gedächtnisstrukturen anschaut, haben wir jetzt sozusagen die Worte und die Bilder über die Augen und die Ohren nur in dieses sensorische Register, in das Ultrakurzzeitgedächtnis aufgenommen. Und jetzt ist die Frage, was passiert im Kurzzeitgedächtnis? Ja, und das wird eben jetzt hier angenommen, dass wir zwei verschiedene Codierungsformen haben, einerseits für Töne, andererseits für Bilder, was im Prinzip auch noch nicht heißt, dass das sozusagen vollkommen unabhängig nebeneinander stehen muss, sondern diese Töne und die Bilder, die können natürlich gegenseitig ausgetauscht werden. Das heißt, ich kann im Prinzip mit einem Wort zum Beispiel die Assoziation zu einem Bild erwecken, das dann sozusagen gleichzeitig auf der Bildseite aktiviert wird. Und ich kann auch natürlich über ein Bild eines Wortes eben letztlich sozusagen den gleichen Effekt erzeugen, als wenn das Wort gesprochen wird. Das heißt, hier haben wir einen starken Austausch zwischen diesen beiden Kanälen sozusagen. Und was letztlich passiert, ist, dass sozusagen Repräsentationen in unserem Gedächtnis gebildet werden über Begriffe einerseits und über Bilder andererseits. Und das wären jetzt ungefähr diese Logogeme und Imageme. Was dann übrigens ganz gut zu diesem Kurzzeitgedächtnis passt, weil das sind also diese Dinge sind sozusagen die Chunks eigentlich, die wir uns gleichzeitig merken können. Wir können uns ja 7 Bildchen zum Beispiel vielleicht merken. Dort aber eigentlich nur sozusagen die Essenz eines Bilds. Ja, und jetzt sehen Sie dort hinten noch einen ganz zentralen Punkt, so einen Kringel, in den beide Modelle zusammenfließen und noch zusätzliche Informationen aus dem Langzeitgedächtnis über Vorwissen einfließt. Das ist diese zentrale Schaltstelle, an der sozusagen versucht wird, aus dieser gesamten Information, die da ist, irgendwie Sinn zu machen. Eigentlich wird sogar der ganze Prozess von hier aus getrieben. Das ist das, wo der Lerner sozusagen versucht, zunächst mal aus den Informationsquellen, die ihm zur Verfügung stehen, irgendwie sein Wissen zu konstruieren. Und da fließen eben diese drei Quellen ein, Begriffe, die letztlich vorwiegend akustisch aufgenommen werden, aber eben auch natürlich als Bilder hier sozusagen hierauf gehen können, in diese begriffliche Seite und Bilder natürlich als solche oder auch Bilder, die eben sozusagen akustisch beschrieben wurden, aber trotzdem uns als Bilder bewusst sind. Und natürlich das Vorwissen. Jetzt stehen da noch so 5 Nummern drin, die helfen ein bisschen, um das sozusagen schrittweise durchzugehen. Das heißt nicht, dass das jetzt in der Reihenfolge ist, sondern diese 5 Schritte, die existieren und die sind hier jetzt bloß deswegen durchnummeriert, dass sie dann in dem Bild die auch wiederfinden. Also der erste Schritt ist Auswahl. Das heißt, in dem Moment, wo wir Worte zum Beispiel hören, ist es so, dass wir bestimmte Worte quasi überhören und bestimmte andere Worte wahrnehmen. Diesen Prozess haben wir uns auch ganz ausführlich schon mal angeschaut mit verschiedenen Beispielen. Da waren es nicht so sehr die Worte, ich kann ja gleich den Schritt 2 auch noch mit aufblenden. Das Gleiche passiert natürlich bei den Augen auch, dass sozusagen wesentliche Bilder ausgewählt werden. Letztlich ist es so, dass wir nur Teile des präsentierten Materials aufnehmen. Sie erinnern sich an diesen Film mit dem Gorilla, wo man eben ganz klar zeigen konnte, dass Leute eben, je nachdem, wie sie auf was draufschauen, eben den Gorilla, der da auf dem Basketballfeld ist, komplett ignorieren. Oder auch wir selber, wenn wir diesen Gorilla in einem Einkaufszentrum da eben nicht gesehen haben und beim zweiten Mal hinschauen, sieht man eben doch. Das ist dann, zunächst mal ist da ein Selektionsprozess als allererstes dabei. Und dieser Selektionsprozess, der wird natürlich von unserem Vorwissen, von unserer Erwartungshaltung getrieben. Darum ist diese kreisrunde Schaltstelle da ganz rechts hinten eben an der Stelle schon wichtig. Also hier passiert Selektion zunächst mal dessen, was wir aufnehmen. Als nächstes muss das natürlich weiterverarbeitet werden und Sie sehen, da ist jetzt ein Übergang zwischen sozusagen den reinen Wahrnehmungen, wir haben also nur einen Ton, wir haben nur ein Bild, zu einem begrifflichen oder letztlich in beiden Seiten irgendwie begrifflichen, verständnisgetriebenen semantischen Modell. Das heißt, hier hätten wir also nur eine Lautfolge, von der wir zum Beispiel nicht wissen, in welcher Sprache die ist, wenn hier Sounds steht. Das gibt es manchmal. Denken Sie an eine Situation, dass Sie irgendwo am Flughafen irgendwelche Stimmen aus einem Lautsprecher hören und das nicht genau zuordnen können. Oder im Flieger, Sie wachen irgendwie gerade auf und da ist eine Durchsage. Und dann kann es tatsächlich sein, dass Sie zunächst mal Laute hören, aber nicht wissen, ist das jetzt eigentlich Englisch, Deutsch oder Chinesisch, was da gesprochen wird. Und es dauert eine gewisse Zeit, bis Sie sich da einhören und plötzlich sozusagen wieder Ihr Begriffsgerüst dahinter setzen können. Und das ist genau der Schritt, um den es hier geht. Das zu organisieren im Begriffsgerüst. Und genauso bei Bildern. Wenn Sie also an abstrakte Malerei denken, dann sehen Sie eben, dass es Bilder gibt, die sind einfach nur Bilder. Die haben keinen direkten Zusammenhang zu unserer Begrifflichkeit. Während es eben andererseits auch ein Bild von irgendwie einem Apfelbaum gibt, bei dem man sozusagen sehr schnell den Zusammenhang zu dem zu unserem Vorverständnis, von unserem bildlichen Vorverständnis dahinter findet. Das ist also der Schritt, um den es hier geht. Das sind also die Schritte Nummer 3 und 4. Was dazu kommt, ist natürlich, dass wir erstens Begriffe überhaupt mit den Tönen zum Beispiel assoziieren in dem Fall, aber auch, dass wir natürlich Verknüpfungen zwischen diesen einzelnen Begriffen daraus bilden, dass wir zum Beispiel Ursache- und Wirkungsketten haben oder auch andere Strukturen wie Satzstrukturen, was ist ein Subjekt, was ist ein Prädikat. Alles das sind Dinge, die nun in diesem Schritt 3 passieren. Und genauso im Schritt 4 bei den Bildern ist es eben auch so, dass wir dann in dem Moment, wo wir aus den Farben und Flächen, die wir da wahrnehmen, erkannt haben, das ist ein Apfelbaum, natürlich dann anfangen, darüber nachzudenken, zum Beispiel, dass die Äpfel eigentlich reif sind und bald runterfallen können, dass man sie pflücken könnte und dass die vielleicht gut schmecken oder so. Das heißt, wir fangen dann an, irgendwelche Ursache-Wirkungsketten zusammenzubauen. Das ist in dem Moment erst möglich, wo wir das in unser Begriffsgebilde eingebaut haben. Ja, und der letzte Schritt ist nun eben, alles das zusammenzubauen. Das ist der Integrationsschritt. Und da ist natürlich für Multimedia eigentlich das Wesentliche, weil wir ja nun diese multiplen Repräsentationen irgendwie zusammenführen müssen. Und da wird ja sozusagen in das Ganze irgendwie Sinn rein interpretiert oder Sinn daraus wirklich gemacht. Also to make sense ist eigentlich, das englische Ausdrucksweise ist das ja schön, weil wir, das ist eben, da steckt so ein bisschen die konstruktivistische Idee auch drin. Der Sinn ist ja nicht von vornherein da, sondern den erzeugen wir, so wie es für uns in unserer Situation eben jetzt gerade passt. Sonst kennen das ja, dass man viele Missverständnisse auch produziert. Und das kann man natürlich auch nicht für ein Buch als Ganzes machen oder das braucht ein gewisses Training und viele Durchgänge durch das Buch, bis man das mal machen kann, sondern meistens macht man das Stückchen für Stückchen. Man hat eine Informationseinheit, für die man das sozusagen versucht zusammenzubauen. Das ist auch ganz wesentlich noch. Ja, wenn wir das jetzt ganz konkret uns vorstellen, wir haben jetzt eine Präsentation, eine nicht sehr multimediale Präsentation, eine monomediale Präsentation, nämlich nur Bilder. Das heißt, die klassische Sache wäre, Sie gehen in eine Ausstellung, ja, in die Kandinsky-Ausstellung da drüben, gut, ist auch in einem gewissen Sinn multimedial, weil es einen Katalog gibt und weil es Führungen gibt und weil irgendwas neben den Bildern steht. Aber wenn man das jetzt mal so zunächst mal ignoriert, was ja eine sehr schöne Art ist, so eine Ausstellung zu konsumieren, dann ist es zunächst mal sind es einfach nur bildliche Eindrücke. Das ist damit gemeint. Das heißt, ich habe Bilder oder Fernsehen, wenn Sie den Ton ausschalten, wäre auch so ein Beispiel dafür. Sie haben Bilder, die über die Augen aufgenommen werden. Daraus werden sozusagen zunächst mal einfach Wahrnehmungsbilder sozusagen gebildet und die werden dann in unsere begriffliche, bildliche Vorstellung integriert und das Ganze mit unserem Vorwissen zusammengeführt. Das ist nichts Kompliziertes. Das Gleiche gibt es natürlich, wenn wir reine Worte sozusagen haben, wenn also nur geredet wird zum Beispiel. Ja, also wenn jetzt einfach das Bild weg ist und ich erzähle Ihnen einfach was drüber, dass es eine Kette gibt, in der zunächst mal von den Ohren kommend die Information in eine Repräsentation im Ultrakurzzeitgedächtnis überführt wird, dann weitergeht ins Kurzzeitgedächtnis mit Begriffen assoziiert wird und dann erst integriert wird mit dem Vorwissen, dann haben Sie eine reine Wortpräsentation hier. Sie haben eben nur noch den zweiten Kanal, der benutzt wird. Und das ist genau die Situation, die wir jetzt hier sozusagen dargestellt haben, dass es nur die obere Ebene durchläuft. Ja, und was Spannendes ist natürlich, wenn wir jetzt was lesen. einmal was lesen, dann geht es so, dass die Bilder über die Augen dass die Worte als Bilder über die Augen aufgenommen werden, dass wir letztlich natürlich Bilder da haben als primäre Sinneswahrnehmung. Da spielt die Typografie eine Rolle, wie weit das prägnant ist, wie weit man die Buchstaben erkennen kann. Denken Sie an Schrift, die irgendwie verwaschen ist oder so, an einer Hausmauer, dann kann es schon durchaus kompliziert sein, sozusagen zu erkennen, was das tatsächlich ist. Und in dem Moment, wo wir das erkannt haben, überführen wir das praktisch hierauf auf die begriffliche Ebene von Worten. Das heißt, wir gehen hier so quasi in so einer Art Zickzack durch dieses System durch, benutzen die Augen als Eingabekanal, arbeiten aber letztlich dann, wenn alles gut geht, eben mit unserem begrifflichen System, wie wenn wir das hören würden. Das Interessante ist natürlich, und da kommen wir jetzt in das Thema Multimedia ganz stark rein, dass das, was wir alltäglich serviert bekommen, eine Mischung aus allem dem ist. Ja, wenn Sie jetzt hier eben in Ihrer Situation jetzt darauf achten, was im Moment passiert, dann erzähle ich Ihnen Dinge, das heißt, es fließen Worte auf Sie ein. Sie haben hier Bilder auf der Projektionsfläche, die hoffentlich helfen, das Ganze zu verstehen. Aber da stehen natürlich auch noch Worte drauf, die eben dann auch wieder gelesen werden und die auch in dieses begriffliche Modell reingehen. Das heißt, es ist eine ganz komplizierte Überlagerung aller dieser Verarbeitungskanäle gleichzeitig. Bevor wir Multimedia nun im Einzelnen anschauen, vielleicht noch eine kurze Erinnerung daran, was Multimedia eigentlich ist, weil das erste Beispiel zu Multimedia, das sogenannte Multimedia Principle, wird jetzt vielleicht ein bisschen enttäuschend ausschauen im Vergleich zu dem, was man sich schon so alles unter Multimedia vorstellt, wie das da irgendwie bewegte und farbige Bilder und Musik und sowas alles eine Rolle spielt. Also nochmal eine Erinnerung, was heißt denn Multimedia überhaupt? Das heißt, dass mehrere Sinneskanäle gleichzeitig sozusagen benutzt werden sollen oder wenigstens beide Kanäle eben, die wir da zur Verfügung haben, die wir jetzt betrachten. Und da muss man nochmal fein unterscheiden, also Worte und Bilder. Und für Meyer ist auch wirklich, Worte und Bilder zu benutzen, alleine heißt schon Multimedia. Und da kann man diese zwei Ebenen unterscheiden, nämlich Multikodalität. Das heißt, wir haben verschiedene Symbolsysteme, wobei wir aber von den Sinnesorganen her nicht unbedingt deswegen zwei verschiedene Kanäle nutzen müssen. Das heißt, wenn Sie irgendwelche Abbildungen haben, die mit Text illustriert sind oder mit Text beschrieben sind oder Texte mit Abbildungen illustriert ist, wie man es sehen will, dann haben Sie beide zwei Symbolsysteme drin, die sozusagen, wie wir gesehen haben, in beiden verschiedenen Verarbeitungsketten liegen. Der Eingabekanal ist aber nur, dass Sie das als Bild aufnehmen. Also Sie sitzen zum Beispiel vor einem Buch, vor einem Lehrbuch und schauen sich die Abbildungen an oder vor der Wikipedia zum Beispiel auch. Da haben wir also Multikodalität. Multimodalität heißt, dass wir nicht nur diese verschiedenen Symbolsysteme haben, sondern auch verschiedene Eingabekanäle, dass also wirklich zwei Sinnesorgane benutzt werden. Und wir haben schon gesehen, dass es nicht unbedingt so heißt, dass Multimodalität dann auch Multikodalität zur Folge haben muss. Sie könnten nämlich zum Beispiel den gleichen Text gesprochen hören und als Laufband zum Beispiel als Schrift sehen. Kommt ja sehr häufig vor, zum Beispiel irgendwie Untertitel im Kino. Dort haben Sie dieses Phänomen, dass wir sozusagen zwei verschiedene Eingabekanäle benutzen, aber letztlich das auf das gleiche Symbolsystem, nämlich auf die Worte und die Begriffe hinter den Worten geht. Okay, jetzt zu dem Herrn Meyer im Detail. Also wir haben jetzt dieses Modell angeschaut, also der heißt übrigens bloß so deutsch, ich glaube, der hat nur einen längeren, zurückliegenden deutschen Hintergrund in der Familie, der ist an der University of California at Santa Barbara, ist also ein amerikanischer Professor. Was ich ja versprochen habe, ist, dass es da um empirische Untersuchungen geht. Und was die Autoren, finde ich, sehr schön betonen, also der Richard Meyer und die Frau Clark in einem Buch, das sie auch zusammengeschrieben haben, dass wenn wir nun solche Forschung betreiben, dass wir natürlich irgendwie empirisch arbeiten müssen. Aber empirisch arbeiten in sich ist ja schon wieder eine relativ große Vielfalt. Und hier vielleicht mal bloß drei ganz wesentliche Bereiche, was empirisches Arbeiten überhaupt heißen kann. Also das eine wäre, dass wir Wenn wir jetzt empirisch arbeiten wollen, wir wollen einfach mit Leuten arbeiten, wir wollen sehen, wie Leute lernen zum Beispiel. Da kann man eine ganz informelle Studie machen. Das heißt, ich kann einfach Leute beobachten bei ihren Alltagslernprozessen. Eine Uni eignet sich da wunderbar dafür, sie werden also wunderbare Versuchskaninchen. Und da gibt es auch ein Beispiel, das wir zum Beispiel fortlaufend machen, das ist die Vorlesungsevaluierung zum Beispiel, wo man eben Umfragen macht und sagt, war denn das verständlich, hat das was gebracht, war der denn überhaupt pünktlich und was auch immer. Und da gibt es auch zwei grundlegend verschiedene Zielstellungen dabei. Man kann entweder sagen, ich will das sozusagen verbessern, was ich mache. Das ist für uns als Lehrende vor allem interessant in einem bisschen längeren Zyklus, wenn wir am Ende der Vorlesung evaluieren. Dann sammeln wir hoffentlich Informationen fürs nächste Mal, wie wir es dann besser machen, für die nächste Vorlesung. In einem kleineren Zyklus könnte man sich auch durchaus vorstellen, macht man ja auch öfters, dass man sozusagen nach einer Vorlesung mal eine Frage stellt, in den Vorlesungen Fragen stellt, dass man versucht, mit Einzelgesprächen rauszukriegen, was kommt eigentlich an, wo sind vielleicht Schwächen dessen, wie es präsentiert wird, wie kann man das besser machen. Das wäre formative Auswertung. Summative Auswertung heißt einfach, dass man am Schluss, alles ist schon vorbei, wie eigentlich Vorlesungsauswertung ist oder so meinprof.de oder so ist, wo man dann sagt, das wird jetzt einfach so, wie es war, beschrieben und letztlich kommt da sowas wie Noten raus oder einfach eine Einstufung auf irgendeiner Skala. Das sind informelle Studien. Die interessieren uns eigentlich nicht so sehr jetzt in dem Fall. Uns interessiert wirklich, wirklich aufgebaute, gesteuerte Experimente, also wirklich Versuchsaufbauten, in denen ich Gruppen von Menschen in bestimmte Situationen bringe und messe, wie sich die verhalten. Da gibt es eine große Theorie dahinter, die ich jetzt einfach im Rahmen der Vorlesung nicht wirklich aufbauen kann. Aber ganz grob gesagt muss man zunächst mal wissen, sozusagen, was sind Bedingungen, die ich als Experimentator einstelle und was sind Dinge, die ich messe. Als Experimentator habe ich eine Menge in der Hand. Ich habe zum Beispiel, wenn ich über das Lernen arbeite, kann ich das Lernmaterial bestimmen. Ich kann die Leute auswählen, ich kann die Zeit auswählen, in der die das machen. Und letztlich, wenn ich jetzt sozusagen zwei Leute vergleichen will, wie sie lernen, und die einen lernen was über Musik, die anderen über Kunst, das eine sind lauter junge Männer, das andere sind ältere Frauen, und das eine mal am Vormittag, das andere mal am Nachmittag, dann werde ich über diese Messungen nicht viel sagen können. Ja, da ist einfach so viel an anderen Einflussgrößen, die möglicherweise meine Messungen darüber, wie gut sie sich das gemerkt haben, komplett überschatten. Das heißt, ich muss zunächst mal wissen, sozusagen, was sind meine unabhängigen Variablen und idealerweise verändere ich nur eine dieser Variablen. Also ich versuche möglichst die Gruppe genau gleich zu lassen, alle anderen Bedingungen gleich zu lassen, die ganzen Umgebungsbedingungen gleich, gebe denen nur anderes Lernmaterial, das anders präsentiert ist, zum Beispiel. Was gar nicht so einfach ist, weil ich kann in der gleichen Gruppe zweimal den gleichen Stoff beibringen in verschiedener Präsentation, weil die haben es ja vom ersten Mal schon gelernt. Also da sieht man schon so ein bisschen das Problem, das da entsteht. Das heißt, ich muss dann schon mal so Dinge machen, wie zum Beispiel, könnte man sich vorstellen, zwei verschiedene Stoffinhalte in zwei verschiedenen Präsentationen, das sozusagen über Kreuz machen. Die eine Gruppe lernt es zuerst in der Repräsentation A und dann in B und die andere Gruppe lernt es zuerst in B und dann in A, dann wird das schon ein bisschen interessanter. Also da müssen wir wirklich rein, das ist das, was die Gruppe von Meyer auch macht, dass dann eben wirklich solche Experimente aufgebaut werden und dann gemessen wird. Weil natürlich die Frage ist, was man messen kann, da kommt gleich auch noch eine Folie dazu. Ja, und die dritte Methodik, die man haben kann, sind sogenannte klinische Studien, wo man sozusagen einfach im großen Maßstab schaut, was passiert in der realen Welt draußen. Also ich mache Umfragen zum Beispiel in einem Unternehmen und versuche sozusagen ganz grob den Effekt abzuschätzen, wobei ich dann natürlich keine Chance mehr habe, die Einflussfaktoren, die tatsächlich diese Ergebnisse beeinflussen, wirklich zu bestimmen. Also das ist auch denkbar, ist jetzt zur Vollständigkeit halber erwähnt, aber das, was uns wirklich interessiert, sind jetzt wirklich diese komplett unter unserer Kontrolle stattfindenden Experimente. Ja, jetzt habe ich da vorher gesagt, wir wollen was messen bei diesen Experimenten. Was kann man denn da messen? Die zwei wichtigen Dinge beim Messen, die man beim Lernen messen will, ist Retention, das Erinnern, Behalten heißt es auf Deutsch eigentlich, die Behaltensleistung ist Retention. Das ist die Frage, wie gut kann man sich einfach erinnern an bestimmte Dinge? Wie gut kann ich etwas reproduzieren, was dort als Lernstoff vermittelt wurde? Oder wie gut kann ich es auch wenigstens wiedererkennen? Das wird man auch in den Bereich schon reinbringen. Also so ein Test, den man machen könnte, wäre also ganz schlicht zum Beispiel, die Leute haben irgendwie einen Zusammenhang gelernt und sollen den mit eigenen Worten wiedergeben. Oder sie sollen alle Worte, die Begriffe, die sie in dem Text gefunden haben, vorher sollen sie einfach wieder aufschreiben. Ja, das wären typische Retention-Tests. Und was man macht, ist, dass man wirklich nach so einer Lerneinheit Fragebögen verteilt, in denen die Leute so eine Art, ja, wie bei einer Klausur, Aufgaben lösen müssen. Und da werden eben solche Fragen gestellt. Und dann kann man natürlich feststellen, zu welchem Grad der vorhandene Lernstoff sozusagen dann behalten wurde. Das Zweite, was deutlich komplizierter ist natürlich, ist der Transfer, wo es ums Verstehen geht. Habe ich das begriffen, was dort erklärt wird? Und dazu muss ich natürlich die Zusammenhänge in der neuen Situation anwenden können. Also ich habe gelernt, wie irgendein Gerät funktioniert. Also da wird jetzt dann immer eine Pumpe in den nächsten Beispielen eine Rolle spielen. Und dann könnte zum Beispiel eine Frage sein, was kann ich denn tun, um die Zuverlässigkeit von diesem Gerät zu erhöhen? Ja, da muss ich verstanden haben, wie das Gerät funktioniert, muss mir Gedanken darüber machen, wo könnten denn Schwachpunkte sein, wo gibt es irgendwas, was ausfallen kann und wie kann ich verhindern, dass das ausfällt oder irgendeinen Weg drumherum bauen, dass das, wenn das ausfällt, eben auch funktioniert. Und wenn ich diese Frage richtig beantworten kann oder da richtige Antworten gebe, dann habe ich natürlich mehr als bloß wiedergegeben, was da stattfindet in dem Text, sondern ich habe wirklich sozusagen eigenes Verständnis aufgebaut. Und das wird sich jetzt durch alle diese empirischen Daten durchziehen, dass wir immer Retention-Tests und Transfer-Tests haben, dass wir also immer diese beiden Dimensionen sozusagen messen. Ja, jetzt habe ich Sie schon vorbereitet, dass das, was wir jetzt Multimedia nennen, sich in Grenzen halten wird. Weil, wie gesagt, auf der ersten Ebene, das, was wir da an Multimedia haben, schlicht und ergreifend Text und Bilder sind. Also die ersten Experimente, die wir jetzt anschauen, da sind es sozusagen einfach Darstellungen, symbolische Darstellungen von einem technischen oder naturwissenschaftlichen Zusammenhang und Texte, die das Ganze beschreiben. Also das wäre also zum Beispiel, ich gehe das dann gleich noch mit mehr Detail durch, jetzt nicht alles lesen und verstehen, geht es also um das Funktionieren zum Beispiel einer Pumpe, einer ganz einfachen Pumpe, wie eine Fahrradpumpe funktioniert, so in etwa, eine Luftpumpe. Das sind solche Lerninhalte, um die es geht. Solche Dinge werden den Leuten präsentiert und die Tests, die dann dazu gemacht werden, das wären jetzt Beispiele für diese Prüfungsfragen sozusagen, wenn man jetzt vorher diese Pumpensachen gesehen hat, bitte schreiben Sie auf, wie eine Fahrradpumpe funktioniert und zwar so, dass Sie sozusagen an jemand wirklich gerichtet haben, das Ganze gerichtet ist, der kein Vorwissen hat darüber. Oder Transfertests wäre eben zum Beispiel die Frage, wie kann man so eine Pumpe zuverlässiger machen? Was muss man machen, damit die effektiver ist, damit also mehr Luft sozusagen in kurzer Zeit, der gleichen Zeit durchgeht? Was ist, wenn ich pumpe und es kommt keine Luft raus? Was kann denn der Fehler gewesen sein? Oder so Fragen für den Hintergrund sozusagen, warum kommt Luft überhaupt in die Pumpe rein und geht raus? Was steckt da dahinter? Das heißt, das wären so typische Transferfragen, die eben jetzt auch nicht irgendwie bloß Beispiele sind, sondern die tatsächlich aus den Experimenten rausgenommen sind, die da wirklich gemacht wurden. Und zwar waren es drei Sachen, also wie Pumpen funktionieren, wie Bremsen funktionieren und wie sich Gewitter entwickeln. Das waren die drei Beispiele, die in diesen, sagen wir zumindest ersten Arbeiten von Meyer, die in dem Buch von 2001 zusammengefasst sind, immer wieder benutzt wurden. Es gibt aber inzwischen eine Vielzahl von anderen Studien, die mit ganz anderen Inhalten letztlich das auch im Großen und Ganzen bestätigen, was an diesen Beispielen gefunden wurde. Ja, jetzt habe ich gesagt, verschiedene Versionen. Also diese Lerneinheiten sozusagen, diese Instructional Messages, die müssen präsentiert werden. Und jetzt kann ich natürlich, wie ich vorher schon mal angedeutet habe, mit den verschiedenen Kanälen, das ja nur als Text präsentieren, Text mit Bildern kombinieren, Text mit Bildern in verschiedenen Arten kombinieren. Ich kann gesprochene Sprache dazu tun. Ich kann überlegen, wo kommt geschriebener Text, wo gesprochene Sprache rein. Das sind also die Parameter sozusagen, die unabhängigen Variablen, die man jetzt zunächst mal versucht auszutesten, sozusagen den Einfluss dieser Variablen auf den Lerneffekt auszutesten. Das heißt, die Experimente sind alle so gebaut, dass sie möglichst wenige andere unabhängige Variablen verändern, dass die Bedingungen also sozusagen gleich bleiben und dass die jeweils eine dieser Variablen, wie sie hier gelistet sind, verändert wird, also zum Beispiel Text versus Bild als Präsentation, und dass dann eben diese zwei anderen Variablen, die abhängigen Variablen Retention und Transfer, gemessen werden. Damit sind wir auf einer fast naturwissenschaftlichen Ebene, zunächst mal über das Multimedia-Lernen zu reden. Und das ist natürlich, sagen wir zunächst mal, einfach eine sehr objektive Art, das anzugehen, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Texten, die man da sieht, die doch sehr subjektiv eigentlich gefärbt sind. Ja, da sind insgesamt und aus den vielen Untersuchungen 7 Prinzipien entstanden. Die einzelnen Untersuchungen, die gliedern sich dann sozusagen nach diesen Prinzipien und die gehen wir auch durch. Das erste, was wir jetzt anschauen werden, ist das sogenannte Multimedia-Prinzip. Und dann gibt es so Contiguity Principles, die dann auch unter dem neuen Namen Split Attention Principle zusammengefasst werden. Ja? Sie dürfen gerne.
Es lässt sich, viele der Studien lassen sich in der Realität nicht nachstellen. Also die haben zwar im Labor großen Einfluss auf Kurs und wirken auch. Zum Teil muss man aber sagen, dass Mayers nicht schafft, seine eigenen Studien zu wiederholen. Das ist also auch schon passiert. Aber was das Schlimmere ist, dass man, eben, wenn man das in Schulsetting versucht zu übertragen, es nicht mehr funktioniert. Also dass auch diese Ergebnisse, die er zeigt, in einer Feldstudie, also diesem dritten Forschungsschritt,
Das ist sicher problematisch, das ist auch eine sehr, sehr gute Anmerkung. Vielleicht bin ich da jetzt sozusagen in der Präsentation auch ein bisschen zu euphorisch, das ist schon richtig. Andererseits ist das halt Grundlagenforschung, wo man sozusagen versucht, zunächst mal einfach irgendwie den Boden unter die Füße zu kriegen und zu verstehen, wie hängen denn diese Dinge überhaupt mal zusammen. Und auch dieses Modell, das wir gesehen haben, ich meine, ehrlich gesagt, der Mensch ist schon was viel Komplizierteres als die paar Kästchen, die wir da haben. Und wir haben ja auch so viele andere Dinge angeschaut, dass emotionale Effekte, soziale Effekte mitwirken und sowas. Das kann es natürlich komplett überlagern, das ist schon klar. Andererseits denke ich, dass wenn man im Labor diese Effekte beweisen kann, dass das zumindest heißt, dass die in irgendeiner Form existieren. Dass die also zumindest einer der vielen Faktoren sind, die zu berücksichtigen sind. Ja? Dass das zumindest... Naja, sagen wir mal, sinnvolle Forschung ist, sinnvolle Informationen über das Design auch geben kann. Was mit Sicherheit richtig ist, dass wenn man jetzt einfach hergeht und sagt, diese Prinzipien, die wenden wir jetzt an, wie sie im Lehrbuch stehen, und dann muss die Präsentation optimal sein, dass das möglicherweise genauso wieder in die Irre führt. Wenn man dann in einer Situation ist, in der viele Dinge, viele Grundvoraussetzungen vielleicht auch gar nicht mehr gelten. Das ist schon sicher wahr. Ja, also diese 7 Prinzipien, vielleicht muss ich die jetzt auch nicht durchgehen, die kommen ja einzeln nochmal. Das Einzige, was man dazu sagen muss, also hier heißt es irgendwie Contiguity Principles, also Zusammengehörigkeitsprinzip. Das wird in dem neueren Buch von 2005, werden die beiden zusammengefasst und das Split-Attention-Effekt, also wenn man in der Gliederung sich da orientieren will, die zwei zusammen sozusagen, die haben diese eine Überschrift. Ja, schauen wir mal einfach eins dieser Dinge an, sonst bleibt das so ein bisschen abgehoben. Also Bilder und Worte ist das Thema bei Multimedia Principle. Da kann man natürlich lang drüber nachdenken, ob jetzt Bilder wirklich was anderes sind von Worten. Und wir haben schon gesagt, das ist eigentlich eine Grundannahme, die jetzt zunächst bei allen diesen Experimenten zugrunde liegt. Also irgendwo fängt man ja sowieso an, wenn man sowas macht, die Welt irgendwie nach einem mentalen System irgendwie auseinanderzuschneiden und zum Beispiel eben zu sagen, wir wollen zwei verschiedene Kanäle für Verarbeitungskanäle für Bilder und Worte sehen und dazu was messen und da kommt was raus, aber es kann natürlich durchaus sein, dass da auch wieder die Wahrheit so ein bisschen im Auge des Betrachters, also sprich in dem Fall der Wissenschaftler liegt, die nun unbedingt gerade Bilder und Worte unterscheiden wollen. Also wenn man jetzt das mal annimmt, dass wir Bilder und Worte als Begriffe anschauen wollen, dann ist es natürlich so, dass wenn man jetzt sagt, man stellt sich vor, jemand will eine Präsentation nur durch Worte verteidigen, das ist immerhin, denke ich, doch das Häufigste. Also wenn Sie jemand irgendwas erklären, ist es, denke ich, das meiste, dass Sie, das, was am meisten passiert, dass man es ihm sagt. Sehr häufig kann man sagen, noch zusätzlich ein Bild dazu zu geben, ist, wenn man das über die Worte verstanden hat, eigentlich nicht notwendig. Also Sie können, wenn Sie jetzt Radio hören, weiß nicht, wie viele das noch tun, dass Sie wirklich ein bisschen anspruchsvolle Informationen über das Radio hören, aber so, was weiß ich, Bayern 2 oder so, wo es Sendungen gibt mit wirklich anspruchsvollem Inhalt, da braucht man eigentlich die Bilder auch wieder nicht. Es geht ganz gut. Man muss sich eben darauf einlassen und es muss entsprechend präsentiert sein, aber eigentlich sind Bilder in einem gewissen Sinn auch unnötig. Das heißt, jemand, der sich auf diesen Standpunkt stellt, der müsste eigentlich jetzt für die Experimente, die wir machen, eine Vorhersage treffen können, müsste sagen, wenn wir den gleichen Inhalt in Bildern präsentieren oder in Worten, dann sollten eigentlich die, die die Worte präsentieren, im Wesentlichen ungefähr gleich gut abschneiden. Das ist ein Versuch, sozusagen zunächst mal eine Position zu übersetzen in eine Hypothese über das Ergebnis der Experimente. Und das ist jetzt ganz unabhängig davon, wie man eben den Wert der Experimente einschätzt, ist das natürlich so das grundsätzliche Vorgehen bei allen Experimenten, dass wir nun wirklich sagen, bevor wir das Experiment durchführen, was wären denn sozusagen Aussagen, die wir daraus ziehen können. Und eine mögliche Aussage wäre halt, Retention und Transfer sind im Wesentlichen gleich, nicht signifikant unterschieden. Das Signifikant müsste man auch noch ein paar Worte verlieren. Ob es eben nur mit Worten oder Wort und Bild präsentiert wird. Wer Worte und Bilder sozusagen kombinieren will, hat ein anderes Weltbild zunächst mal. Also diese zwei Kanäle stecken da dahinter. Das haben wir uns ausführlich angeschaut. Und auch sozusagen die Idee, dass Bilder zunächst mal für uns also eine sehr natürliche Art sind, Wissen zu repräsentieren. Dass man schon weiß, dass schon sehr lange in der Menschheitsgeschichte Leute auch sozusagen Wissen, um es weiterzugeben, auch mit Bildern irgendwo eingeritzt haben. Und die Kombination sozusagen dieser beiden Repräsentationen könnte einen besseren Effekt auf Retention und Transfer geben. Wobei es natürlich dann wieder interessant ist, wie weit das sich jetzt unterscheidet. Also im Transfer auf jeden würde man es noch vielleicht stärker vermuten, weil eben diese Kombination zweier verschiedenen Kodierungen eben relativ, sagen wir, hochwertiger Prozess ist, der sozusagen mit dem Verständnis zusammenhängt. Während bloß das reine Wiedergeben von Informationen, die man gehört hat oder gesehen hat, da ist vielleicht sogar die wortpräsentierte Präsentation gar nicht so schlecht. Ja, weil irgendwas wieder zu sagen, was einem jemand gesagt hat, das ist eigentlich so dieses Echo, ist eigentlich gar nicht so schwer. Also da sind die Worte vielleicht alleine ganz hilfreich. Ja, jetzt um diese Experimente wirklich auch anzuschauen, die gemacht haben. Hier also zwei Beispiele, die sind jetzt wirklich rausgenommen aus dem Material, das in den allerersten Experimenten, von dem wir ja gemacht wurden. Und wie gesagt, es ist vielleicht auch ganz, ganz gut sozusagen diesen Tipp, mit, dass man ein bisschen kritisch drauf schaut. Man sieht an der Stelle schon, dass es eben leicht gesagt ist, wir haben keine anderen unabhängigen Variablen als die Tatsache, dass es Worte und Bilder sind. Aber es ist natürlich auch schon mal ein Riesenunterschied, wie diese Worte und Bilder präsentiert werden. Ich würde jetzt für meinen Geschmack sagen, dass beide irgendwie vielleicht suboptimal sind, wie die präsentiert wurden, aber es ist zumindest mal ein ganz interessanter Versuch. Also man muss sich das so vorstellen, dass einer Versuchsgruppe zum Beispiel nur dieser Text dort oben präsentiert wird. Ja, das heißt, die lesen oder hören, es gibt auch wieder verschiedene Experimente, nur diesen Text, as the rod is pulled out, air passes through the piston and fills the area between the piston and the outlet value und so weiter, valve und so weiter. As the rod is pushed in, the inlet valve closes and the piston forces air through the outlet valve. Also im Prinzip nicht so wahnsinnig schwierig, was da gesagt wird, aber man muss es sozusagen rein als Worte aufnehmen oder eben entweder lesen oder hören. Das zweite ist eine reine piktorielle Präsentation. Das heißt, wir haben wirklich nur diese schematischen Darstellungen, wo man sieht, jetzt hier zum Beispiel, der Hebel wird nach oben gezogen, dann muss man wohl sich automatisch dann denken, sieht man im zweiten Bild, dass hier dieser Boden beweglich ist, verschiebbar ist. Und man sieht auch, dass da so ein Ventil ist, was offensichtlich offen ist. Und da ist die Gegenbewegung und hier unten das andere Ventil ist zu, das Auslassventil. Und die andere Gegenbewegung, wir schieben nach unten, da schließt sich dieses Ventil, das Lufteinlassventil und das Luftauslassventil ist offensichtlich offen. Das versucht den gleichen Sachverhalt in Bilder zu fassen. Da gibt es auch wieder verschiedene Varianten, in denen das gemacht wurde. Im einfachsten sind das so Art Comicstrips, wo man eben solche Bilder nebeneinander hat. Das ist aber auch fortgeführt worden daraufhin, dass man wirklich Animationen, also sowas wie Flash-Präsentationen hat, wo das tatsächlich fließend ineinander übergeht. Also das sind, wenn die sagen, wir machen Experimente über Worte, wir machen Experimente über Bilder, dann waren das zunächst mal solche Beispiele. Entweder nur der Text oder nur die Bilder. Was natürlich noch viel spannender ist, aber eigentlich jetzt schon darüber rausgeht, was wir jetzt in dem reinen Multimedia Principle haben, ist, dass man natürlich die Dinge auch kombinieren kann. Das heißt, in dem Moment, wo ich Bilder habe, die noch zusätzlich mit Worten versehen sind, komme ich natürlich schon so in eine Grauzone rein, wo ich mich frage, ist jetzt Worte oder Bilder besser oder ist vielleicht sogar die Kombination besser? Und auch da sind Experimente gemacht worden über eben die Kombination von Worten und Bildern im Vergleich zu nur Worten und nur Bildern. Ich möchte jetzt nicht alle irgendwie aufführen, aber besonders interessant sind vermutlich für uns Multimedia-Menschen natürlich die Experimente mit der Kombination. Das heißt, wir haben jetzt also ein Beispiel von 1991, wurden diese Experimente gemacht, wo eine Gruppe eben nur mit Worten konfrontiert wurde, nur mit der textuellen Version, die zweite Gruppe mit einer Kombination aus Worten und Bildern. Also Bildern sozusagen, die zusätzlich beschriftet waren mit Text. Und wenn man jetzt die Zahlen anschaut hier, dann sind diese blauen Balken sind Retention-Werte, also Behaltenswerte für die kombinierte Version und die gelben, sind, die grünen, Entschuldigung, sind welche, die Version nur mit Worten haben und der Psychologe ist glücklich, weil er feststellt, dass es da einen sozusagen einen Überlegenheitseffekt für die kombinierte Variante gibt, wo man Worte und Bilder hat. Allerdings sieht man auch, dass das natürlich nicht so völlig klar ist, weil es hier zum Beispiel eine offensichtlich sehr gute Gruppe gibt, die also sehr viel gemerkt hat, bei denen es genau andersrum ist, wo die Worte eben deutlich besser, oder nicht deutlich, aber zumindest besser, die Wortversion besser erinnert wurde. Also es ist generell so bei diesen Experimenten, dass man sozusagen anfängt, mit statistischen Mitteln sozusagen irgendwo ein Durchschnittsverhalten daraus zu destillieren. Und das ist sozusagen, wenn man jetzt Ihr Beispiel von vorher nochmal nimmt, natürlich auch irgendwie ein Alarmsignal. Das heißt natürlich nicht, dass das beliebig übertragbar ist. Kann gar nicht sein, weil die Person, die Sie dann individuell treffen, mit der Sie zu tun haben, das kann ja eine sein, die sich sozusagen so verhält, und nicht so wie die Gruppen, die jetzt den ganz starken Unterschied zwischen der Wortbilderkombination und den Worten haben. Also leider haben wir es eben mit Menschen zu tun und nicht mit reinen, oder Gott sei Dank kann man auch sagen, und nicht mit reinen physikalischen oder technischen Zusammenhängen hier. Und darum ist es nicht so ganz eindeutig, das Ergebnis. Eine zweite Sache, die man bei diesen Untersuchungen immer betrachten muss, ist die sogenannte Signifikanz. Da will ich jetzt nicht ins Detail eingehen, aber es kann natürlich sein, dass wir sozusagen einen kleinen Unterschied sehen hier zwischen, dass die einen Balken größer sind als die anderen und ganz glücklich sind, dass diese dieser Unterschied aber letztlich bloß zufälliger Streuung zu verdanken ist. Und wenn wir eine Zeit lang weiter experimentieren würden, wird man auch beliebig viele Beispiele fürs Gegenteil finden und haben in Wirklichkeit keine echte Aussage. Wir haben nur zufällig halt Beispiele erwischt, die gerade in unsere Richtung zeigen. Und da kann man, wenn man die Verteilung, eine Verteilung sozusagen, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung zugrunde legt, unserer Variablen, die wir da beobachten, kann man mit den Mitteln der Stochastik, der stochastischen Testtheorie, zumindest abschätzen, mit welcher Wahrscheinlichkeit wieder wir davon sozusagen entfernt sind, dass das ein reiner Zufallseffekt ist. Und diese Analysen, die macht man in der Regel bei solchen Experimenten. Und nur wenn man dort eben sagt, das ist also sehr unwahrscheinlich, dass das ein Zufallsergebnis ist, dann bezeichnet man das als signifikant. Und da gibt es verschiedene Signifikanzniveaus. Und wie gesagt, muss ich jetzt nicht ins Detail eingehen. Aber bloß wenn Sie mit solchen Studien zu tun haben, ist das eine erste Frage immer. Ja, bei Transfer sieht man schon noch was Interessantes, nämlich dass die Transferleistung tatsächlich jetzt homogen in allen Experimenten größer ist mit Worten und Bildern und auch, denke ich, noch ein Stückchen klarerer Überlegenheitseffekt da ist. Also ich denke, das ist tatsächlich so offensichtlich, dass man an der Stelle ganz gut sich auch auf die Ergebnisse verlassen kann. Ehrlich gesagt, das ist ja auch nicht so überraschend. Also wenn Sie sich nochmal überlegen, was passiert ist, es wird jemand einfach nur vorgelesen, wie eine Fahrradpumpe funktioniert und der andere kriegt diese illustrierten piktoriellen Darstellungen und danach werden sie eben gefragt, wie man das Ganze zum Beispiel reparieren kann. Das leuchtet einem eigentlich schon ein, dass die Version mit den Worten und Bildern überlegen ist. Aber es ist ja eine ganz interessante Aussage zunächst mal. Vielleicht ein zweites Experiment, das auch zu dem Multimedia-Prinzip dazugehört und vielleicht näher an dem ist, was wir sozusagen machen würden. Es ist eine Animation mit Sprache, mit Erzählungen dazu. Das heißt, wir haben hier als Lehrmaterial quasi eine Folge von Bildern, die auch zeitlich nacheinander aufgeblendet werden. Also im Prinzip kann das auch eine Flash-Animation sein, wo man wirklich sieht, wie diese Ventile aufgehen, wie sich der Hebel verschiebt hier, der Pumpenhebel, und der am Griff zieht, wo man sieht, wie die mit Pfeilen, wie die Luft da reinströmt, ist sogar angedeutet, die Luft, die zuerst draußen ist und dann drin ist und hier wieder rausgedrückt wird. Und parallel dazu und zeitlich synchronisiert dazu wird eben der Text gelesen. Es wird also gesagt, when the handle is pulled up, und während dieser Zeit sozusagen sieht man, dass dann eben wirklich der Griff an dem Griff gezogen wird und der Kolben da eben hochgeht und so weiter. Also das ist das zweite Material und da gibt es auch wieder Experimente jetzt zu diesem Multimedia-Prinzip, zum Beispiel das Experiment, man hat so eine Animation mit Erzählung oder nur die Erzählung, also sprich nur den Soundtrack, was heißt also reines Wortverstehen, das andere wieder Wort und Bilder integriert, also genau das gleiche Verfahren. Und da ist es so, dass ehrlich gesagt die Unterschiede in der Retention ziemlich unklar sind. Also man kann jetzt wirklich nicht eigentlich eine Überlegenheit der Animation plus Erzählung finden, während es im Transfer ganz deutliche Unterschiede gibt. Also das, was so vorher in diesen Hypothesen schon vorformuliert war, ein bisschen bestätigt sich da natürlich auch, beziehungsweise das ist natürlich schon auch ein bisschen in einer anderen Reihenfolge entstanden. Also man hat einen doch deutlichen, statistisch jedenfalls ganz deutlich nachweisbaren Effekt in diesen Experimenten, dass die Kombination von Worten und Bildern überlegen ist der reinen Präsentation mit Bildern und der reinen Präsentation mit Worten, zumindest was die Transferleistung angeht. Man kann es nicht so klar sagen für die Behaltensleistung, was da eben hier eben schon Gegenbeispiele gibt. Und ich muss auch sagen, also genau das hier, fast auch noch mit der Bemerkung von vorher, haben wir mal versucht an einem Beispiel, wo wir auch ein Multimedia-Lernprogramm mit externen Partnern entwickelt haben, haben wir versucht, das sozusagen nachzuvollziehen, haben auch Studien gemacht und konnten zum Teil auch diese Transferleistung nicht wirklich so nachvollziehen. Also das ist auch nicht so ganz einfach, immer die die Experimente dann sozusagen so als hundertprozentig wasserdicht zu nehmen. Was jetzt aber trotzdem von der Methodik her spannend ist, ist sozusagen jetzt diese Experimente nochmal auf das Modell, auf das kognitive Modell sozusagen zurückzuführen. Also das ist das Modell des menschlichen Verstehens von multimedialen Informationen, das wir vorher hatten. Und wenn man jetzt versucht, die Kombination von Bildern und Worten daraufhin abzubilden, dann haben wir ja die Situation, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt also Worte und Bilder auf der gleichen Fläche haben und die wird angeschaut, das heißt, das waren die zum Beispiel diese Bilder von der Pumpe mit Textbeschriftung. Dann haben wir also Worte und Bilder, die über die Augen aufgenommen werden und haben dann diesen Austausch. Teile davon werden als Bilder weiterverarbeitet, Teile werden ins begriffliche, verbale System übernommen, als verbale Begriffe sozusagen repräsentiert. Und damit haben wir sozusagen eine Auslastung beider Kanäle, zumindest ab hier. Die Ohren sind natürlich ausgelastet, aber wir haben parallel sozusagen beide Verarbeitungskanäle genutzt im Sinn von ja, so einer gewissen Lastverteilung. Wenn man sich vorstellt, die sind ja beide in ihrer Verarbeitungskapazität begrenzt, haben wir damit sozusagen vielleicht, könnte man sich vorstellen, eben einen besseren Durchsatz insgesamt erreicht. Das ist wieder, wie gesagt, so ein simplifizierendes Modell dessen, was im Menschen passiert, das haben aber zumindest mal ein Stückchen weit helfen könnte, zu erklären, warum das Experiment so und so ist. Und das ist eigentlich so dieser naturwissenschaftliche Ansatz, eben immer sich Modelle zu bilden, mit denen man die Experimente erklären kann, dann hoffentlich das nächste Experiment vorhersagen. Gut, da will ich jetzt gar nicht mehr so im Detail drauf eingehen, das ist ein bisschen historischer Hintergrund, über den Payview habe ich auch schon ein bisschen erzählt. Was interessant ist, ist, dass wir bevor wir da vielleicht, na, machen wir das so zuerst mal so, Modellitier. Was interessant ist, dass wir, nun werden wir so eine Kombination von Worten und Bildern bilden, ja nur eine Vielzahl von Varianten haben, wie wir das machen können. Und darauf gehen sozusagen im Detail dann die nächsten Experimente ein. Da gibt es auch Experimente schon, dass tatsächlich in Schulversuchen, sozusagen in Experimenten mit Schülern, das ist was anderes als in Schulversuchen, Experimenten mit Schülern, Strategien, die eigentlich funktioniert haben, um Geometrieaufgaben zu lernen und zu lösen, nicht funktioniert haben. Wenn man genau hinschaut, lag das an dem Format sozusagen, der Art, wie die Information präsentiert wurde. Und wir schauen jetzt bloß jetzt mal einen speziellen Aspekt an der Präsentation, nämlich den Split sozusagen von zwei Informationseinheiten und die Integration. Also Sie haben ein Bild und Sie haben einen Text, der das Bild erklärt. Oder Sie haben ein Bild, in dem der Text schon integriert ist, der das Bild erklärt. Und das sind zwei verschiedene Arten, das zu präsentieren. Das ist übersichtlicher, aber dann macht man die Integration sozusagen im Kopf. Das ist das Gegenstück, unübersichtlicher, aber wir haben sozusagen Vorarbeit schon geleistet bekommen. Von dem Modell her, das wir vorher aufgebaut haben, ist es nun einfach eine Frage, was an der Stelle passiert hier, wenn nämlich die Bilder in Begriffe überführt werden oder umgekehrt. Das haben wir ja festgestellt, sozusagen in so einem Versuch, dieses Modell anzuwenden, dass das ja sozusagen die Überlegenheit vielleicht erklären könnte, dass hier sozusagen das Ausweichen in den zweiten Kanal stattfindet. Eine Erklärung jetzt für manche der Probleme, die wir jetzt gleich anschauen werden mit dem Split-Attention-Effekt, ist, dass es natürlich je stärker die Hürde sozusagen ist, die aufgebaut wird, aus Bildern zu den Worten rüberzukommen, umso schlechter diese zusätzliche Auslastung sozusagen des anderen Kanals auch ist. Und das würde natürlich, wenn man das zu Ende denkt, heißen, je leichter auch von der Präsentation sozusagen der Übergang zwischen den Bildern und den Worten gemacht wird, umso besser müsste der Gesamteffekt sein. Ja, und da gibt es so ein räumliches Zusammenhaltsprinzip, das im Prinzip darauf rausläuft, dass Studenten besser lernen, wenn die Worte sozusagen, die Erklärungen in der Nähe der Bilder sind oder in die Bilder integriert sind, als wenn das separiert ist. Also die integrierte Version, jetzt auch wieder ein konkretes Beispiel aus den Experimenten zu nehmen, da geht es jetzt um die Gewitterentstehung hier, wo also die Erklärung, dass eben Luft sich zum Beispiel von einem See oder so ans Land bewegt und dort dadurch aufgewärmt wird, die steht hier wirklich an dem Luftstrom dran, der hier ans sozusagen in diese skizzierte Landschaft eingezeichnet ist. Und hier ist das Bild sozusagen für sich stehend und drunter ist eben separat in der eigenen Abteilung der Text beschrieben. Und das Gleiche gibt es auf einer zweiten Ebene, nämlich wenn es sozusagen nicht im Raum nebeneinander oder ineinander präsentiert wird, sondern über die Zeit, wo wir uns fragen können, werden die Worte und die Bilder sozusagen hintereinander angezeigt oder gleichzeitig? Also da waren Experimente zum Beispiel so, dass wir 16 Sätze hatten, die zunächst mal einfach bloß die Erklärung abliefern. Und dann kommt die Animation auch noch dazu, das heißt, ich kriege es zuerst mal erklärt und dann wird es mit Bildern illustriert. Oder ich habe wirklich parallel die Animation, während der Animation werden mir, das sind also dann 16 Teilphasen der Animation, werden mir die 16 Sätze präsentiert. Es ist so, dass man natürlich erwartet, dass die parallele Version überlegen ist. Das ist auch da wieder so, dass wir im Wesentlichen beim Transfer eine Verbesserung haben und da auch wirklich ganz deutlich, die Transferleistung wird deutlich erhöht. Bei der Retention ist es in diesen Experimenten offensichtlich sehr unklar gewesen, also nur ganz geringe Überlegenheitseffekte, auch nicht wirklich signifikant wohl. Das ist natürlich schon so, dass die sequentielle Version ja auch was für sich hat, weil die ja so einen Wiederholungseffekt dabei hat schon. Ich lerne es ja sozusagen einmal dadurch, dass mir das erzählt wird. Und ein zweites Mal kann ich sozusagen mein Verständnis auch überprüfen an der Animation. Und das ist gerade was, das jetzt für das reine Aufnehmen und Wiedergeben des Stoffs eigentlich so das klassische Wiederholen und Drill and Practice sozusagen Prinzip ist. Und dann kann man natürlich auch noch eine Variante bauen, dass man nun die einzelnen Sätze anzeigt, oder spricht und danach nur die Animation und dann wieder den nächsten Satz, wieder die Animation, dass man es schon sequenziell hält, aber in kleinen Stücken sozusagen ineinander verschachtelt. Und da stellt sich in den Experimenten raus, dass der Unterschied eigentlich minimal ist dazu, ob man es wirklich parallel macht. Also ist im Prinzip gleichwertig. Also man sieht schon, dass man da eine ganze Menge Details sozusagen experimentieren kann. Ich mag vielleicht zum Schluss raus noch auf ein Experiment kommen, das vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist, nämlich dieses Modalitätsprinzip, was auch sozusagen so eine richtige Entwurfsentscheidung für multimediale Präsentationen auch berührt. Nämlich die Frage, habe ich eine Animation mit Erzählung, die akustisch präsentiert wird? Das heißt, ich habe eine grafische Darstellung und dazu wird was gesagt, oder habe ich eine grafische Darstellung und dazu Bilder, dazu Text, der das beschreibt. Vielleicht ist das jetzt irgendwie gerade zum Ende der Vorlesung dann auch ein bisschen zu viel des Geredes. Drum schauen wir mal, ich habe hier zwei Animationen mitgebracht, an denen man das so ein bisschen vielleicht auch erleben kann, was das heißen soll. Schauen wir mal, ob das auch startet. Okay, es ist also wenn Sie das jetzt anschauen, dann haben Sie genau diese Situation. Sie haben einerseits eine Animation, die Ihnen versucht, irgendwas klarzumachen, und andererseits haben Sie Text, den Sie dazu verstehen müssen. Im Wesentlichen wollen die Ihnen das Gleiche sagen, die Animation und der Text. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ein Effekt, den man, glaube ich, ganz gut beobachten kann, ist, dass man sich eigentlich nur auf das eine von den beiden konzentrieren kann und erst in der Wiederholung so richtig dann versteht, dass die zwei Dinge einem dasselbe sagen. Also wir haben eine Animation und einen Text, die das Gleiche aussagen. Gehabt hier. Und jetzt ist der auch an. Probieren wir das Gleiche noch mit Audio.
Using narration instead of text to describe on-screen graphics enables the audience to process information using both eyes and ears. This serves to distribute the cognitive load, which enhances comprehension and retention.
Also, wie gesagt, mein subjektiver Eindruck und vielleicht auch Ihrer wäre, dass man sozusagen da insgesamt ein bisschen entspannter den Stoff aufnehmen kann, weil man eben sich auf die Animation konzentrieren kann und gleichzeitig eben was dazu erzählt bekommt. Das ist eigentlich dieses Kernstück des Modality-Prinzips. Das heißt, wir haben diese zwei Experimente, wir haben Text, der separat sozusagen auf dem Bildschirm zu der Animation dazukommt, oder wir haben eben eine Audioerzählung. Und die Ergebnisse, die dabei rauskommen, zeigen ganz klar, dass die Audioversion wirklich eindeutigen Überlegenheitseffekt sowohl in Retention als auch in Transfer hat. Und das, finde ich, ist für jemanden, der Multimedia in Anwendungen, Lernanwendungen, Designs schon irgendwie bedenkenswert zumindest. Ja, und nachdem der Herr Meyer auch so stolz auf sein Modell ist, gibt es natürlich auch einen Versuch, das zu erklären, was da passiert. Wir hatten ja vorher bei der ersten Version, wo es kein Audio gab, eine multikodale, aber monomodale Präsentation. Das heißt, wir haben eine Präsentation, die über einen Sinneskanal geht, aber zwei verschiedene Kodierungen intern benutzt. Wir haben es über diesen Sinneskanal zunächst mal beides aufnehmen müssen, was der Text, den Text repräsentiert und was die Bilder repräsentiert von der Animation. Und das bedeutet, dass auf beiden Kanälen hier wirklich sozusagen nennenswert Information zu verarbeiten ist, dass aber diese ganze Information sozusagen hier reingefüttert werden muss über den optischen Kanal sozusagen in unser Bild verstehen. Und was hier so in Rot eingezeichnet ist, man könnte sich das so erklären, dass man sagt, hier wird irgendwie die Modalität sozusagen, die visuelle Modalität einfach überlastet. Die kriegt zu viel Information, um sozusagen beides verarbeiten zu können. Während das zweite Beispiel, wo man eben wirklich die Erzählung, die Erklärungen zur Animation über Audio abspielt, dort ist das Ganze sozusagen parallel auf beiden Kanälen, das heißt, die Worte fließen eben über einen separaten Kanal in das Wort- und Begriffsverstehen rein und wir haben keinen solchen Engpass, keinen solchen Bottleneck, der da entsteht. Wie gesagt, alles mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, aber trotzdem irgendwie wenigstens ein Versuch, da mal Phänomene, die man empirisch beweisen kann und die man, glaube ich, in dem Fall sogar auch selber ein bisschen intuitiv ganz gut nachvollziehen kann, wie man die sozusagen in ein, sowas wie ein naturwissenschaftliches Modell fasst, ein abstraktes Modell fassen kann. Also wie gesagt, ich finde es ganz interessant, werde deswegen auch noch ein bisschen dran weitermachen. Also ich habe über das restliche Material, das da gibt, noch weitere Folien vorbereitet für die nächste Vorlesung. Jetzt muss ich Sie aber vorwarnen, wir haben lange darüber nachgedacht, wie wir das handhaben, weil wir eine interne Veranstaltung haben nächsten Donnerstag, wo irgendwie der ganze Lehrstuhl gemeinsam auf einem Workshop ist, und zwar alle Mitarbeiter irgendwie und alle Professoren. Es ist schwierig, einfach unter den Bedingungen die Vorlesung abzuhalten. Wir haben auch den Stoff nochmal angeschaut, den wir haben, und die Termine. Insofern ist, glaube ich, die einfachste Lösung, das wirklich nächste Woche einfach ausfallen zu lassen. Das heißt, nächste Woche findet die Vorlesung nicht statt, steht auch schon im Web ganz deutlich. Aber in der übernächsten Woche treffen wir uns zur üblichen Zeit wieder hier. Dankeschön.